ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Bei uns in dieser und in der kommenden Woche Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aus Baden-Württemberg für die Bundestagswahl. Saskia Esken, Sie machen den Start, sind SPD-Spitzenkandidatin und Co-Parteivorsitzende. Erstmal guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie vertreten den Wahlkreis Calw. Sie sind Informatikerin. Also dazu gehört natürlich auch Mathematik. Wie viel Mathe ist denn für Sie gerade im Wahlkampf mit dabei?
Die Mathematik und vor allem die Informatik befähigt Menschen, Probleme zu strukturieren und dann auch strukturiert zu lösen. Das ist in der Politik oft mal hilfreich. Aber die Grundrechenarten sind schon auch wichtig, um, sagen wir mal, gute Steuerkonzepte zum Beispiel vorzulegen.
Gucken wir gerade mal auf ein paar Zahlen, denn der Countdown läuft ja, in 10 Tagen wird gewählt. Und nach der aktuellen Sonntagsfrage für Baden-Württemberg ist die SPD nochmals um 3 Punkte abgerutscht, liegt gerade bei 12%. In der Politik gehört es ja auch manchmal dazu, die Zahlen schön zu reden. Wie machen Sie das jetzt bei den 12%?
Das kann man nicht schön reden und damit sind wir natürlich nicht zufrieden. Wir sind immer noch kämpferisch und durchaus der Auffassung, dass wir in den nächsten 10 Tagen auch in der Lage sind, mit all den Wahlkampfaktivitäten, die wir jetzt an den Tag legen, auch viele Menschen zu überzeugen. Wir wissen, dass 40% der Wählerinnen und Wähler noch unentschlossen sind. Und wir müssen mit den Wählerinnen und Wählern sprechen. Wir müssen sie erreichen mit unseren Konzepten, mit unseren Botschaften und wollen starke Fraktion werden im Bundestag und wollen auch den Bundeskanzler weiterhin stellen. Das ist noch eine große Aufgabe.
Sie sprechen den Wahlkampf gerade an. Also der Wahlkampf ist ja extrem aufgeheizt. Viele sprechen davon, so einen Wahlkampf wirklich noch nie erlebt zu haben. Zerstörte Wahlplakate, Beschimpfungen. Da gibt es Särge, die vor Parteizentralen stehen. Fragen Sie sich manchmal, inwiefern womöglich die SPD Anteil an so einer aufgeheizten Stimmung hat?
Nein, das frage ich mich nicht, weil wir die persönlichen Angriffe immer in einem Maße halten, dass daraus bestimmt keine Aufrufe zur Gewalt abzulesen sind. Aber ich erlebe das auch schon in den vergangenen Wahlkämpfen, dass Wahlplakate beschädigt werden, dass Angriffe auf unsere Büros stattfinden, dass man zumindest im Internet oder per E-Mail auch mal wirklich herbe persönliche Drohungen erhält, die ich natürlich zur Anzeige bringe, wenn das so ist. Aber das ist kein ganz neues Phänomen, ehrlicherweise. Aber es wird natürlich immer weiter angeheizt, vor allem wenn diejenigen, die solche Anschläge begehen, sich auch beflügelt fühlen von Wahlergebnissen oder Umfrage-Tatbeständen, die ihnen das Gefühl geben, sie seien jetzt stärkste Kraft, was nicht der Fall ist.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer haben ja auch Gelegenheit, Fragen zu schicken. Da kommen schon die ersten Fragen rein. Ich erinnere mich auf eine Hörerfrage beim letzten Mal. Da hatten Sie geantwortet, warum denn die SPD als Partei die Verantwortung hat, in Regierung oder Regierungsbeteiligung sich gerade da jetzt was ändern sollte. Und da waren Sie ja Juniorpartner und da haben Sie gesagt, ja, das sei einfach die schwierigste Regierungsform. So können Sie jetzt natürlich nicht mehr argumentieren. Deshalb die Frage, warum sollte sich denn jetzt mit der SPD etwas ändern?
Na, schwierige Regierungsformen hatten wir in der Vergangenheit, haben wir natürlich in den letzten 3 Jahren auch gehabt. So eine Dreierkonstellation, wobei ich immer sage, auch die Große Koalition ist eine Dreierkonstellation, weil CDU und CSU 2 Parteien sind, die sich nicht immer einig sind. Aber tatsächlich hat diese Regierung, diese SPD-geführte Regierung, übernommen in der Zeit, in der Corona noch aktiv war, zwar schon als wirtschaftliche Krise überwunden, aber nicht als gesundheitliche Krise. Und kaum hatten wir da einigermaßen Fuß gefasst, kam der Krieg. Und der hat uns schon nicht nur in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen ziemlich aufgewickt, sondern auch in anderen Fragen große Schwierigkeiten aufgebracht. Die Energieversorgung in Deutschland musste gesichert werden, unabhängig von Russland und so weiter. Es ist also eine schwierige, wirklich eine schwierige Regierungszeit gewesen. Das streitet, glaube ich, auch niemand ab. Warum sollte sich jetzt was ändern? Weil wir ganz klar sagen, wir können uns nicht mehr auf eine Regierungszusammenarbeit einlassen, wo die Finanzfragen so hart und abschließend geklärt und eingeschränkt sind, wie wir es in der Vergangenheit hatten, weil die FDP eben ganz klar gemacht hat, keine Steuererhöhung, keine Reform der Schuldenbremse. Und damit ist der Regierung so ein Stück weit auch die Handlungsfähigkeit abgenommen gewesen.
Deutschland war ein Land, das früher an der Spitze war in Sachen globaler Wettbewerbsfähigkeit. Von Platz 6 sind wir innerhalb von 10 Jahren auf Platz 24 gefallen. Und da gibt es so manche, die sich fragen, ob die SPD einfach nichts von Wirtschaft versteht. Was sagen Sie?
Wir haben in den vergangenen 10 Jahren immer mitregiert. Und insofern ist die Frage berechtigt, dass man sagt, wo ist denn da der Anteil der SPD? Ich will sehr klar sagen, wir haben nicht nur die vergangenen 10 Jahre, sondern die vergangenen 15 Jahre auf der Grundlage der Schuldenbremse zu wenig investiert in Deutschland. Also die öffentliche Hand, die unsere Infrastruktur ist in einem Zustand, dass in Dresden Brücken zusammenbrechen. Das kann ja nicht unser Anspruch sein. An den Schulen gibt es einen Sanierungsstau von 50, 60 Milliarden Euro. Vom Ausbau mal gar nicht zu reden, denn wir haben steigende Bevölkerungszahlen. Das ist auch gut und richtig so. Angesichts des demografischen Wandels brauchen wir die Leute ja. Und deswegen müssen wir jetzt investieren und müssen auch Investitionen in der Industrie und in der Wirtschaft lostreten. Und da soll der Made in Germany Bonus auch wirklich zeigen.
Schauen wir mal, was die Wirtschaft sagt. Die Ökonomin Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen, die sagt zu den Plänen der SPD-Wirtschaftsreform, dass sie nicht zu einem langfristigen Wachstum führen, sondern dass die in Aussicht gestellten Subventionen irgendwann wieder abgeschafft würden. Fällt Ihnen da ein Beispiel ein aus der Vergangenheit?
Na klar fallen mir da Beispiele ein. Deswegen ist der Made in Germany-Bonus auch auf Dauer angelegt und im Übrigen keine Subvention und nicht bürokratisch. Also wir sagen nicht, investiert in diese oder jene Technologie und dann bekommt ihr eine Subvention. Bitte füllt vorher einen 60-seitigen Antrag aus, sondern wer investiert in Deutschland, kann 10% der Kosten von der Steuerschuld abziehen. Und Frau Grimm weiß sehr genau, dass die Unternehmen das nutzen werden. Und viele, viele andere Wirtschaftswissenschaftler sagen ganz klar, es muss in Deutschland investiert werden und das muss jetzt möglich gemacht werden. Auch das private Vermögen soll in Investitionen gehen, nicht weiter auf der hohen Kante liegen. Dafür ist der Deutschlandfonds angedacht. Also wir haben schon ein paar Konzepte auch aufgelegt, die auf Dauer gedacht sind und nicht für kurze Zeit. Das Strohfeuer, von dem Sie sprechen, ist möglicherweise die Elektroautoprämie, die ausgelaufen ist. Das war schlechtes Handwerk auch von Herrn Habeck, das muss man ganz einfach sagen. Man kann nicht, wenn man begrenzte Mittel hat, sowas einfach knall auf Fall auslaufen lassen.
Es ist interessant, dass Sie dann gleich jetzt den schwarzen Peter zu Herrn Habeck schieben. Das passiert dann in der Politik immer. Aber wir gucken mal drauf. Sie haben es ja mit zu verantworten. Die staatliche Förderung der Elektroautos wurde zum 18.12.23 eingestellt. 3 Tage vorher war das von der Regierung verkündet worden. Der E-Auto-Absatz sank also um mehr als ein Viertel. Hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm also recht? Die Frage stellt sich an dieser Stelle.
Ja klar, ich habe es gerade schon gesagt, das Beispiel ist das, das mir einfällt und das war wirklich schlechtes Handwerk, wenn man so eine Investitionsprämie hat, die eben auch auf begrenzten Mitteln beruht und ich habe es ja gesagt, wir hatten in dieser Koalition eben auch sehr klare Vorgaben, was die Finanzen anbelangt, sonst wäre die FDP nicht reingegangen in die Koalition, deswegen musste das befristet sein, aber dann muss man eben zusehen, dass man die Mittel strickt und nicht knall auf Fall ausfallen lässt und das war wirklich auch ein Vertrauensbruch gegenüber den Kundinnen und Kunden, die ja schon Verträge gemacht hatten, die sozusagen auch schon Lieferdaten hatten, ja, schon eine Zusage, dass das Auto kommt und dann fiel die Prämie weg. Das war schon ziemlich heftig. Gleichzeitig hat man gesehen, dass die Automobilindustrie offenbar in der Lage war, die Prämie zu übernehmen, sozusagen den Rabatt den Kundinnen und Kunden zu geben, dass also da auch Gewinnmargen offenbar einkalkuliert waren bei den Autos, die so nicht notwendig gewesen wären.
Schauen wir mal drauf, was Sie im SPD-Vorstand vorgelegt haben. Kaufprämie für E-Autos, Erhöhung des Mindestlohns sowie eine Reform der Einkommensteuer. 95% der Steuerzahler sollen entlastet werden, zulasten von Spitzenverdienern. Die Kritik lautet, mehr Staat, mehr Schulden, mehr Bürokratie. Also jetzt nach der Erfahrung mit den E-Autos, warum hat die SPD wieder den Plan?
Die Kaufprämie für Elektroautos empfehlen wir auf europäischer Ebene und auch Frau von der Leyen hat sich dem Thema ja mittlerweile angenähert und weiß, dass eben die europäischen Hersteller da auch eine Unterstützung brauchen. Insofern glaube ich, sind wir da in guter Gesellschaft, wenn wir es gemeinsam machen, dann funktioniert es auch besser und muss auf Dauer angelegt sein. Es muss eben auch dem Markt angepasst, nicht in eine Riesensumme sein, die dann plötzlich wegfällt, sondern eben auch eine angepasste, möglichst auch sozial angepasste. Die anderen Themen der Steuerreform beispielsweise Da weiß ich nicht, warum jetzt gesagt wird, damit seien mehr Schulden verbunden. Unsere Steuerreform ist durchgerechnet und sie kommt in der Hauptsache den kleinen und mittleren Einkommen zugute. Ich finde, wer ein Millioneneinkommen hat, wer mehr als 250.000 Euro im Jahr verdient oder als Paar eben 500.000, der braucht keine Entlastung bei der Steuer. Das, was CDU, CSU vorschlagen, bringt den Spitzenverdienern eine Entlastung von 34.000 Euro im Jahr. Das ist mehr als eine Friseurin im Jahr verdient. Und ich finde, da ist eine Schieflage in der Gerechtigkeit drin. Wir müssen für die sorgen, die jeden Tag arbeiten und die eben auch mit ihrem geringen Einkommen auskommen müssen. Da wollen wir unterstützen, da wollen wir helfen.
Wohnen, eines Ihrer Schwerpunktthemen. Warum liegt Ihnen das Wohnen so am Herzen?
Na, Wohnen ist ein Menschenrecht und dass Menschen sich ihre Wohnung leisten können und auch nicht Mietexplosionen erleben müssen, dass sie ausziehen müssen aus ihrem Zuhause, ist ja ganz entscheidend, dass man da Sicherheit hat. Das gehört zur sozialen Sicherheit unbedingt dazu. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, ich habe es gesagt, wachsende Bevölkerung, müssen wir dafür sorgen, dass eben auch für alle genügend bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Die Bauwirtschaft hat in den letzten Jahren eher darauf gesetzt, hochpreisig für gut zahlungsfähige Kunden zu bauen. Die gibt es auch, aber die sind jetzt versorgt und jetzt müssen wir sehen, dass wir bezahlbar und sozialen Wohnungsbau fördern.
Sozialwohnungsbau ist genau das Stichwort. Können Sie sagen, wie viele Sozialwohnungen in Deutschland fehlen? Haben Sie die Zahl zufällig im Kopf?
Ich habe die Zahl leider nicht im Kopf, aber es sind viel, viel zu viele und das ist das Schlimme, immer mehr, weil die Sozialwohnungen ja aus der Mietpreisbindung irgendwann fallen nach einer bestimmten Anzahl Jahren und wir bauen nicht genügend nach. Deswegen war es so wichtig, dass die SPD-geführte Regierung eben das Bauen in einem eigenständigen Ministerium eingerichtet hat, da eine kompetente Frau mit Clara Geiwitz auch hingesetzt hat und der Dreh, den sie mit mehr Mitteln, mit mehr Fördermitteln voranbringen will, der geht natürlich nicht von heute auf morgen, so ist es im Bauen. Bis da die Projekte überhaupt losgelegt haben, bis Menschen verstanden haben, hier gibt es Fördermittel, hier könnte ich mich engagieren. Das dauert ja seine Zeit und die Bauwirtschaft liegt da nieder wegen sehr hoher Preise und sehr hoher Zinsen.
Wobei das Thema uns in Deutschland ja schon lange beschäftigt. Ich habe die Zahl mal rausgesucht. Also das Bündnis Soziales Wohnen, das sagt, es fehlen mehr als 910.000 Sozialwohnungen. Das ist eine erschreckende Zahl.
Absolut.
Haben Sie denn vielleicht eine Idee, wie viele Sozialwohnungen geschaffen wurden? Nehmen wir mal das Jahr 23.
Zu wenig. Da ist zu wenig passiert. Wir haben wirklich eine Menge Fördermittel reingegeben. Ich weiß, dass hier in Baden-Württemberg die Fördermittel nach einem halben Jahr jeweils schon immer ausgeschöpft sind, dass dann leider das Land auch zu wenig drauflegt. Das ist nicht eigentlich eine Bundesaufgabe. Eine Landesaufgabe, ja. Und das Land müsste eben Geld zusätzlich ausgeben. Das ist aber bisher nicht, jedenfalls hier in Baden-Württemberg, nicht der Fall gewesen. Wir müssen wirklich da gemeinsam auch anpacken. Man muss auch sich klar machen, dass wir was aufzuholen haben. Wir haben leider über viele Jahre und Jahrzehnte sind wir dem Irrglauben gefolgt, dass die zur Verfügungstellung von bezahlbarem Wohnraum dem Markt in die Hand gegeben werden kann. Wir haben uns zurückgezogen aus dem sozialen Wohnungsbau. Viele Städte haben ihre kommunalen Wohnungen verkauft. Das war ein großer Fehler. Städte, die es nicht gemacht haben, Wien zum Beispiel, stehen viel besser da.
Es war ja ein großes Wahlkampfversprechen, wenn wir uns an die vergangene Bundestagswahl erinnern. Ja. Und das Wahlkampfversprechen lautete, wir als SPD wollen 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr auf die Beine stellen. Mhm. Das hat jetzt nicht geklappt. Es waren wohl knapp 33.000 Sozialwohnungen, die geschaffen wurden. Und der soziale Wohnungsbau, Sie haben es eben gesagt, wurde unterstützt, also im vergangenen Jahr allein mit 3,15 Milliarden Euro.
Ja.
Warum haben Sie es trotzdem nicht hingekriegt?
Naja, das sind Zahlen, die mich schmerzen, das habe ich auch schon gesagt. Es ist viel zu gering und es hat einfach damit zu tun, dass die Bauwirtschaft insgesamt und dann natürlich im sozialen Wohnungsbau, wo auch die Gewinnmargen dann nicht so groß sind, nicht als erstes draufspringt und dass die Bauwirtschaft insgesamt da niederliegt, dass die Planungs- und Genehmigungsbehörden in den Kommunen und Landkreisen abgebaut wurden, weil lange Zeit nichts passiert war. Das kann man dann so schnell nicht drehen. Das war vielleicht auch ein zu mutiges Versprechen zu sagen, wir wollen 400.000 Wohnungen bauen pro Jahr. Notwendig wäre es, aber wir haben es nicht geschafft. Nochmal, der Krieg kam und mit dem Krieg kamen wahnsinnige Materialpreissteigerungen, gerade auf dem Bau und eine große Verunsicherung, die durch diesen Krieg und durch andere Entwicklungen geopolitisch auch entstanden ist, dass viele Bauherren eben auch gesagt haben, hohe Zinsen, ne? Dass viele Bauherren gesagt haben, ja, was ich mir jetzt vorgenommen habe, was fertig genehmigt auch da liegt, ich lasse es nochmal liegen, ich mache es nächstes Jahr.
Ich weiß, Sie sind Bahnfahrerin. Wie oft denn?
Ich fahre sehr, sehr viel mit der Bahn. Wir haben ja als Bundestagsabgeordnete das großartige Privileg, eine Bahnkarte 100 zu haben und auch einsteigen zu können. Und so ist die Bahn für mich ein sehr flexibles Verkehrsmittel. Ich würde auch mal sagen, 95% der Fahrten gehen ohne Probleme pünktlich zu Ende, einigermaßen pünktlich jedenfalls. Manchmal geht es kapital schief, das ist dann ein Problem, aber ich fahre weiterhin sehr, sehr gerne mit der Bahn.
Sie als Frau der Zahlen sagen 95%, also die Untersuchungen sagen, im Jahr 2024 waren 62,5% aller ICE und IC-Züge pünktlich unterwegs. Etwas daneben, aber im SPD-Wahlprogramm, da steht, die Bahn steht für Werte, die wir als Gesellschaft in Deutschland haben und pflegen wollen. Genauigkeit, Pünktlichkeit, Funktionstüchtigkeit, da ist etwas verloren gegangen. Wir brauchen eine sehr gut funktionierende Bahn für einen sehr gut funktionierenden Alltag. Wir wollen wieder stolz sein auf unsere Bahn. Es geht ja den SWR1-Hörerinnen und Hörern genauso. Da sind viele mit der Bahn unterwegs. Wie wollen Sie denn dann Genauigkeit und Pünktlichkeit garantieren?
Ja, wir haben ja jetzt erhebliche Mittel in die Bahn investiert, in die Schiene. Wir haben vor allem die Hauptstrecken, jetzt zuletzt Frankfurt-Mannheim, entsprechend ertüchtigt, damit es wieder die Riedbahn, damit es wieder besser läuft. So muss es jetzt vorangehen, immer wieder auch solche Hauptstrecken eben zu stärken und zu modernisieren, dass wir Schienen, dass wir Weichen haben, die nicht funktionieren. Das geht gar nicht. Da muss die Bahn wieder besser werden. Wir haben einfach, ja, ich habe vorher die Schuldenbremse angesprochen, über viele lange Jahre zu wenig investiert. Jetzt haben wir die Möglichkeit gesehen, zum einen auch Mittel aus der Lkw-Maut auch in die Schiene zu stecken. Ich höre, die CDU will das nicht mehr haben, die will es wieder zurück auf die Straße umleiten, ausschließlich in die Straße investieren. Ich weiß nicht, wo das Geld bei der CDU für die Schiene herkommen soll. Wir haben im vergangenen Jahr im Rahmen des Haushalts für 2025 einen Weg gefunden, der Bahn Mittel zukommen zu lassen, Kreditmittel des Bundes, die außerhalb der Schuldenbremse funktionieren. Und so muss es auch sein, die müssen investieren.
Die Union macht ja einen ganz klaren Vorschlag, sie will den Betrieb und Infrastruktur der Bahn voneinander trennen. Wäre das womöglich eine Lösung, dass es pünktlicher geht und
das
genauer
macht
geht?
Überhaupt gar keinen Unterschied an der Pünktlichkeit. Es ist ein untauglicher Vorschlag, jetzt die Struktur der Bahn zu zerschlagen. Wir haben in Großbritannien gesehen, was daraus folgt. Nicht mehr Pünktlichkeit, nicht mehr Qualität, im Gegenteil. Und deswegen ist es keine gute Idee, die sowohl die Bahn als auch die Gewerkschaft der Bahner, der Eisenbahner nicht unterstützt. Und deswegen sind wir auch dafür, dass es dabei bleibt, wie es ist.
Lange Jahre haben Sie jetzt gerade angesprochen. Gucken wir mal drauf, denn beim Deutschlandtakt, dass die Bahn wirklich gut funktioniert, dieser Deutschlandtakt, dass das klappt, wurde von 2030 auf 2070 verschoben. Bis dahin will Indien klimaneutral sein. Die Opposition sagt, das ist ein Scheitern der Ampel. Was sagen Sie?
Ja, das hat wohl der Verkehrsminister damals als realistische Einschätzung angeschaut. Ich halte das für einen Fehler, sich solche unambitionierten Ziele zu geben. Aber wir müssen natürlich eben uns auch in die Lage versetzen, auch die Bahn in die Lage versetzen, mehr zu investieren, um dort besser zu werden. Wir müssen es hinbekommen, dass wir mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bekommen. Nicht nur das Deutschlandticket ist dafür ein guter Ansatz, sondern es muss eben auch die Qualität gehoben werden. Es ist auch ein Personalproblem, das die Bahn hat. Das erleben wir immer wieder. Wenn dann tatsächlich mal was schief geht, dann hat es oft damit zu tun, dass der Zugführer noch nicht da ist und man dann warten muss am Bahnhof, bis jemand den Zug auch fährt. Das sind Probleme, die die Bahn lösen muss. Und dafür braucht sie die notwendige finanzielle Ausstattung, aber auch die notwendige politische Unterstützung.
Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer kommen rein. Es kommen so viele an, dass wir um Verständnis bitten müssen, dass wir nicht alles mit reinnehmen können. Aus Donsdorf hat uns Frank Dietrich geschrieben, wie soll ich Herrn Scholz noch vertrauen, wenn er sich in der Sache Wirecard oder Cum-Ex an gar nichts erinnern kann? Und wenn das später auch noch mal bei anderen Dingen passiert, da frage ich mich schon, ob ich den noch wählen soll.
Also es sind sowohl im Zusammenhang mit Wirecard als auch bei Cum-Ex ist in Untersuchungsausschüssen und vor Gericht auch geklärt worden, dass diese Dinge kriminell waren, aber nicht auf Seiten der Politik, sondern auf Seiten der Akteure und dass der Staat die entgangenen Mittel auch Steuermittel auch zurückfordern muss und auch in Teilen zurückgefordert hat. Dass Olaf Scholz dort keinen Einfluss genommen hat, ist immer wieder in Untersuchungsausschüssen geklärt worden. Und deswegen ist es unerheblich, ob er sich en Detail an ein Gespräch erinnert, das mehrere Jahre zurückliegt.
Eine Frage von Christian Günther aus Stuttgart-Möhringen. Er möchte wissen, ob Sie sich von Herrn Scholz wegen seiner Aussagen gegenüber Herrn Cialo in Klammern Hofner und Schwarzes Feigenblatt distanzieren. Er schreibt, als Staatsmann sollte Herr Scholz meines Erachtens eigentlich sofort zurücktreten. Müssen wir vielleicht kurz erklären, was da passiert ist. Olaf Scholz soll nämlich zum Kultursenator Berlins gesagt haben, er sei der Hofner und weil er eine schwarze Hautfarbe hat, wird das eben auch als Rassismus vorgeworfen. Gewertet, ebenso wie das Schwarze Feigenblatt. Der Fokus hatte darüber berichtet.
Ja, Focus Online fährt hier zum zweiten Mal eine Kampagne gegen die SPD und gegen Herrn Scholz. Das ist unanständig, weil eben auch mindestens in diesem Fall, im ersten Fall vollständig ohne Fakten berichtet wurde, dieses Mal auf der Grundlage von erdachten Fakten. Die Hautfarbe von Herrn Cialo war in diesem Gespräch nicht Thema, wurde auch nicht benannt und war auch nicht gemeint, sondern es ging darum, dass eben in konservativen Parteien jemand mit einer liberaleren, progressiven Ansicht auch als Darstellung dessen, dass man eine gewisse Meinungsbreite auch erträgt, verwendet wird. Und das ist unter diesem Begriff wohl gemeint gewesen. Herr Scholz hat mittlerweile mit Herrn Cialo telefoniert und hat ihm deutlich gemacht, dass er vollkommen fern davon ist, rassistisches Gedankengut zu empfinden oder auch zu verbreiten und dass er ihn persönlich sehr schätzt. Das hat er auch schon im Vorfeld gesagt. Im Gespräch, im Telefonat wurde das nochmal deutlich und dass er es bedauert, wie das jetzt auch interpretiert wird.
Tobias aus Leinfelden, Echterdingen, sagt, warum bezahlen wir oder haben bezahlt 2022 940 Millionen Entwicklungshilfe an China und Indien? Die Länder haben uns doch längst überholt.
Die Entwicklungszusammenarbeit mit China und Indien ist auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das bedeutet, da kommen auch Mittel zurück und es sind ganz überwiegend Kredite, die wir dort auch die für Entwicklung in ländlichen Gebieten geben, aber Kredite, die zurückbezahlt werden. Das heißt, dort wird auch vieles vermischt. Insgesamt ist die Entwicklungszusammenarbeit in aller Welt mit Entwicklungsländern, mit Schwellenländern ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür, dass wir Konflikte im Vorfeld verhindern, dass wir sozialen Ausgleich möglich machen, dass wir nachhaltige Entwicklung möglich machen, dass eben Menschen auch Teilhabe erfahren und damit auch Konflikte präventiv gelöst werden können, dass wir insgesamt als exportorientierte Nation davon profitieren, wenn anderswo die Entwicklung gut ist, das liegt auf der Hand.
Es scheint ja kaum ein größeres Wahlkampf zu geben als die Migration. Seit Wochen wird heftig gestritten. Nehmen Sie das als Hinweis, dass die Migrationspolitik der Ampel gescheitert ist?
Die SPD-geführte Regierung hat in der Migrationspolitik der vergangenen 3 Jahre sehr, sehr vieles vorangebracht, was andere Regierungen nicht geschafft haben. Zuallererst eine Einigung auf ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem, dem alle europäischen Mitgliedstaaten zugestimmt haben, das jetzt auch Mitte 2026 wirksam werden wird. Wir haben die nationale Umsetzung im Bundestag zur Abstimmung gestellt, aber die Union wollte uns da an der Stelle nicht folgen. Das ist schade, weil es wirklich darum geht, dass wir das Thema europaweit lösen. Dennoch haben wir mit verstärkten Grenzkontrollen, mit auch zahlreichen über 40.000 Zurückweisungen an den Grenzen, die Zahlen in Deutschland wesentlich gesenkt, 100.000 weniger Asylanträge im vergangenen Jahr, weniger Neuanträge und eine Steigerung der Rückführungen. Wir sind damit noch nicht zufrieden, aber wir haben einiges erreicht, was andere vor uns nicht erreicht haben.
Sie konnten sich dennoch nicht einigen, also Stichwort Zustrombegrenzungsgesetz. Und die Innenministerin wirbt für ein Bündnis der politischen Mitte in der Migrationspolitik. Die FPD sagt, genau das haben wir ja angeboten. Warum so ein Hickhack?
Naja, also im vergangenen Jahr ist auch der Oppositionsführer Friedrich Merz mehrfach zu Gesprächen eingeladen gewesen und hat jeweils keine Kompromissbereitschaft gezeigt, sondern ausschließlich seine Linie vorgetragen. Und wenn der nicht zu 100% gefolgt wird, dann stand er auf und hat das Gespräch verlassen. Teils war dann die Bild-Zeitung schon informiert in dem Moment des Aufstehens. Das ist für uns dann auch ein klares Zeichen, dass eben das eine Inszenierung ist, dessen, dass da Kompromisse gefunden werden sollen. Da muss schon eine Ernsthaftigkeit und eine Bereitschaft auch zum Kompromiss da sein. Und was jetzt passiert ist mit dem Zustrombegrenzungsgesetz, da muss man ja sagen, dass zuvor eine Abstimmung im Bundestag stattgefunden hat, über einen 5-Punkte-Plan Entschließungsantrag der Union, der mit den Stimmen der AfD, und zwar sehr bewusst mit den Stimmen der AfD und der FDP, erfolgreich abgestimmt wurde. Und dieser Plan enthält verfassungswidrige und europarechtswidrige Vorschläge, die wir auf gar keinen Fall mitgehen können.
Im aktuellen Baden-Württemberg-Trend hat sich fast die Hälfte der Befragten für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Das könnten Sie sich vorstellen. Was sagen Sie?
Das ist wirklich erschreckend, dass die Normalisierung dieser rechtsextremen Partei schon so weit fortgeschritten ist, dass die Menschen sagen, na, jetzt muss man doch mal 5 Grade sein lassen oder dann entzaubern die sich oder was auch immer die Idee war. Die Geschichte sagt uns ja und zeigt uns was ganz anderes. Unsere eigene Geschichte mit den Nationalsozialisten, die ja auch auf eine Art und Weise sich immer weiter normalisiert haben, Unterstützung hatten, auch aus dem Ausland, aber auch vor allem auch aus dem Kapital. Und die dann am Ende deswegen an die Macht kamen, weil Konservative und Liberale bereit waren, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen. Und deswegen will ich sehr deutlich davor warnen, dass eine rechtsextreme Partei, die vom Verfassungsschutz ja auch zu Recht beobachtet wird, so verharmlost wird, dass man sagt, naja, die haben doch auch gute Vorschläge.
In Solingen und auch in Aschaffenburg ging es um Täter, die sich einem Asylverfahren in einem anderen EU-Staat hätten stellen müssen, aber dann doch in Deutschland blieben. Wird hier das europäische Asylsystem von Deutschland oder den Bundesländern nicht richtig umgesetzt? Wie viel Selbstkritik ist dabei?
Da muss man kritisch drauf blicken, dass Dublin nicht mehr funktioniert. Das ist der Grund, warum wir angestrebt haben, auf der europäischen Ebene zu einer Reform zu kommen und warum wir es auch geschafft haben, weil nämlich genau diese Frage, wer ist zuständig für das jeweilige Asylverfahren, auch besser geklärt werden muss. Bis dahin müssen wir mit dem System, so wie es ist, also bis Mitte 2026, ich sagte es, müssen wir mit dem System, so wie es ist, besser zurechtkommen. Und deswegen muss das halbe Jahr, das man hat, um einen Dublin-Fall auch wieder rückzuüberstellen an das Land, das zuständig ist, muss umgesetzt werden. Und da sind die Länder zuständig. Und da muss man auch einfach sagen, da sind auch Versäumnisse gewesen, die wir jetzt verbessern müssen.
Ja, bei den Anschlägen in den Debatten scheint es, als würde mehr darüber diskutiert, welche Landesregierung da gerade versagt hat. Sie haben gerade die Länder angesprochen, als dass das eigentliche Problem beseitigt wird. Ist das für Sie manchmal nicht schwer zu ertragen, dieses Hin- und Herschieben in Sachen Verantwortung in der Politik?
Naja, es ist eben so, dass wir als Bundesregierung bei der Frage der Rückführungen Gesetzesveränderungen herbeigeführt haben, dass wir den Abschiebegewahrsam von 7 auf 28 Tage erweitert haben, dass wir die Zutrittsberechtigung für Sicherheitsbehörden in den Flüchtlingsunterkünften erweitert haben. Und diese Regeln werden eben von den nun mal zuständigen Ländern nicht in dem Maße angewendet, wie es möglich und wie es notwendig wäre. Und das muss man dann an so einer Stelle auch sagen. Anstatt immer wieder dann nach noch schärferen Gesetzen zu rufen, muss man eben die Gesetze und die Möglichkeiten, die da sind, auch mal ausschöpfen und anwenden.
Ihr ehemaliger Koalitionspartner FDP kritisiert, wir machen es denen schwer, die wir dringend brauchen, und denen leicht, die den Sozialstaat nutzen. Was sagen Sie?
Da muss ich die FDP mal an der eigenen Nase fassen, denn durch so eine Debatte, in dem man Migration mal wieder, es war übrigens einer der dümmsten Sätze, die jemals ausgesprochen wurden in der deutschen Politik, als Mutter aller Probleme bezeichnet und damit eben auch eine Stimmung in Deutschland anheizt, dass Menschen, die seit 60 Jahren hier leben und rechtschaffen sind und arbeiten, auf der Straße angepöbelt werden, dass eben auch die kommen wollen, dann anfangen zu überlegen, gibt's hier eigentlich ein sicheres Leben für Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte. Das hat man sich ein Stück weit auch selbst zuzuschreiben. Wir müssen eine migrationsfreundliche Atmosphäre auch in Deutschland schaffen. Wir müssen natürlich die Herausforderungen, die mit der Migration und vor allem mit der Fluchtmigration verbunden sind, stemmen gemeinsam. Wir müssen die irreguläre Migration eindämmen. Das tun wir auch an den Grenzen und das tun wir vor allem mit GEAS.
Im Streit um Abschiebeflüge nach Kolumbien, da hat ja US-Präsident Donald Trump durch Zollandrohung Fakten geschaffen. So manchen imponiert das. Wie schauen Sie drauf?
Ja, das ist nicht unser Stil, wie man Politik macht. Wir haben stattdessen mit geschickten Verhandlungen es möglich gemacht, dass ein Abschiebeflug nach Afghanistan stattgefunden hat, wo Straftäter abgeschoben
28
wurden.
28 straffällige Personen waren das?
Richtig, obwohl wir mit dem afghanischen Regime, mit den Taliban, keine diplomatischen Beziehungen haben. Wir haben den Umweg über Katar und die Vermittlung von Katar in Anspruch genommen, um das möglich zu machen. Das muss auch möglich sein und es wird auch wieder angewendet werden. Da bin ich sehr überzeugt. Die Innenministerin bereitet einen solchen Abschiebeflug derzeit wieder vor.
Wenn Sie die Überschriften des SPD-Wahlprogramms nehmen, welches Wort zieht sich denn da wie ein roter Faden durch?
Na, für uns ist ganz klar, dass es um Respekt gehen muss und um Gerechtigkeit gehen muss. Und deswegen arbeiten wir auch daran, dass genau für diese Themen eben ein neuer Aufbruch gefunden werden kann in diesem Land.
Sie haben 25 Überschriften im Wahlprogramm und in 24 dieser Überschriften fällt das Wort Kämpfen. Wieso steht Kämpfen bei der SPD ganz oben?
Ja, die SPD muss kämpfen, natürlich in einer gefühlt neoliberal-konservativen Hegemonie, die sich mehr und mehr ausbreitet. Wir haben in aller Welt einen Ruck auch in Richtung konservativer und teils leider auch rechter und rechtsradikaler Ansichten. Gesellschaftlich progressive Ansichten geraten unter die Räder und man kehrt wieder zurück zu traditionellen Familienbildern und so weiter und so fort. Wir kämpfen dafür. Wir kämpfen darum, dass diese Gesellschaft ihren Mut nicht verliert, dass sie ihre Zuversicht nicht verliert, dass sie nach vorne schaut und dass sie sich traut, auch tatsächlich ein besseres Morgen zu gestalten gemeinsam.
Wenn Sie rechtsradikal erwähnen, muss man, glaube ich, genauso auch linksradikal erwähnen. Wir schauen einfach mal auf Freiheit und Sicherheit. Das ist ein Punkt, wofür Sie kämpfen wollen. Nur gut die Hälfte der Menschen in Deutschland fühlt sich im öffentlichen Raum sicher. Und bei der Frage, welcher Partei am ehesten zugetraut wird, Kriminalität und Verbrechen zu bekämpfen, da liegt die CDU mit 37% vorn. Wie wollen Sie denn überzeugen?
Na, wir haben die letzten 4 Jahre die Bundesinnenministerin gestellt und die hat auch in diesem Feld erhebliche Erfolge zu verzeichnen. Gleichzeitig muss man ja sagen, ist der öffentliche Raum in Deutschland und ist die Kriminalität insgesamt rückläufig und nicht ansteigend. Das heißt, das ansteigende Unsicherheitsgefühl hat was mit der allgemeinen Unsicherheit zu tun.
Und die Zahl der Messerangriffe nehmen zu.
Das ist richtig. Und da müssen wir auch gegen vorgehen. Deswegen haben wir in diesem Sicherheitspaket ja auch Messerverbote bei öffentlichen Veranstaltungen ausgesprochen bzw. möglich gemacht. Denn ausgesprochen werden müssen sie von den Kommunen, die das dann eben auch anwenden können. Leider ist das Sicherheitspaket von der Partei, denen die Menschen am meisten Sicherheit zutrauen, nämlich der CDU, im Bundesrat aufgehalten worden und es ist nicht umgesetzt worden. Und das ist sehr bedauerlich, weil wir damit wirklich auch was beitragen würden. Erstens zum Eindämmen von islamistischer Radikalisierung. Das ist auch ein Problem, das wir durchaus sehen. Wir haben dazu auch Maßnahmen angeboten, aber die sind eben im Bundesrat aufgehalten worden.
Sie schieben es jetzt auf die CDU. Gucken wir, was die CDU sagt. Die sagt, die Innenministerin habe kein einziges Sicherheitsgesetz zustande gebracht und ihre Forderungen seien hilflos, unglaubwürdig und eine einzige Dokumentation ihres Scheiterns. Was entgegnen Sie?
Ja, das würde ich als Opposition möglicherweise auch so formulieren, aber es ist schon sehr deutlich zu erkennen, dass die CDU und auch die FDP, nachdem sie nun nicht mehr Teil der Regierung ist, den Eindruck vermitteln möchte, diese Regierung habe in den vergangenen 3 Jahren nichts getan und nichts erreicht. Und das ist maßlos überzogen. Wir haben sicher mehr Krisen zu bewältigen gehabt, als dass wir den Koalitionsvertrag abarbeiten konnten. Und trotzdem hat uns Bertelmann zur Mitte der Legislatur bescheinigt, dass wir 2 Drittel der Maßnahmen, der Vorhaben umgesetzt haben. Die fanden das erstaunlich angesichts des Krieges und der Krise, die dadurch in Deutschland entstanden war. Wir haben eine Menge vorangebracht und da gehört auch Der Aufbau der Polizeikräfte, Stellen bei der Bundespolizei und vieles andere mehr dazu, vor allem auch die Grenzkontrollen, die eben die Sicherheit in Deutschland auch insofern erhöhen, als dort nicht nur Zurückweisungen von Asylbewerbern stattfinden, sondern eben auch die Inhaftnahme von Schleuser Kriminellen und anderen offene Haftbefehle werden dort vollzogen, was die Sicherheit in Deutschland erhöht.
Ein Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes aus dem Ministerium passierte im Dezember 23 das Kabinett. Es ging aber nicht weiter. Also wenn Sie jetzt so argumentieren, wir müssen, wir kämpfen, warum sind Sie sich so sicher, dass Sie es jetzt ein nächstes Mal schaffen, wo Sie es doch jetzt in den vergangenen Jahren einfach nicht geschafft haben?
Ja, das ist nicht aus dem Kabinett in den Bundestag gekommen, weil es dort blockiert wurde von einzelnen Fraktionen. Und da ich mich nicht schon wieder in die Schwierigkeit versetzen will, dass Sie sagen, ich schiebe es auf andere, lassen wir mal weg, wer es war. Aber das ist eben auch eine Art von Politik machen, im Kabinett Dinge beschließen und dann die eigene Fraktion nicht von alleine lassen. Das ist nicht in Ordnung.
Fehlt der SPD Kompromissbereitschaft?
Nein, ganz bestimmt nicht. Wir sind diejenigen, die Kompromisse möglich machen, sowohl im Kabinett und dann nachher natürlich auch im Bundestag. Der Bundestag nimmt immer für sich in Anspruch, dass er Gesetzentwürfe aus der Regierung nochmal verbessert und da auch die eigene Note eben reinbringt. Aber wir sind diejenigen, die immer über all die Jahre, das sieht man auch daran, in wie vielen Regierungen wir beteiligt waren, in der Lage sind, mit allen demokratischen Kräften zusammenzuarbeiten. Und das werden wir auch in Zukunft sein.
Wir können der Ukraine nichts geben, was wir unseren Rentnern wegnehmen müssten. So hat es ja Ihr SPD-Generalsekretär Matthias Miersch formuliert. Eine Aussage, für die es viel Kritik gab. Was sagen Sie?
Ja, für uns ist es ganz klar und sehr wichtig, dass wir die Ausgaben, die wir durch den Ukraine-Krieg oder auch durch andere große Krisen tätigen müssen, dass wir die eben nicht durch Einsparungen im Haushalt finanzieren können, weil wir sonst auch den sozialen Frieden in Deutschland gefährden. Dass wir also nicht, wie es eben der FDP-Finanzminister mittlerweile entlassen Christian Lindner vorgeschlagen hat, an der Rentenformel was ändern, um mehr Militärausgaben für die Ukraine möglich zu machen. Das war der Vorschlag. Das ist der Vorschlag, der dazu geführt hat, dass Olaf Scholz gesagt hat, ich kann leider nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, Christian.
Naja, er wollte die Schuldenbremse, die im Gesetz verankert ist, die wollte er bestehen lassen. Die SPD möchte die Schuldenbremse reformieren.
Das sind über die Reform können wir gleich sprechen. Was auch in der im Grundgesetz verankert ist, ist nicht nur die Schuldenbremse, sondern auch der Überschreitensbeschluss, also die Notfallmöglichkeit im Fall von außen auch an uns herangetragenen Notfälle und sowas ist der Krieg in der Ukraine, eben eine Ausnahme von der Schuldenbremse machen zu können. Der Überschreitungsbeschluss ist Teil des Grundgesetzes, genauso wie die Schuldenbremse selbst.
Gucken wir mal auf die aktuellen Zahlen. Die gibt es aus Baden-Württemberg. Die Hälfte der Bevölkerung, 51%, will die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse beibehalten. Sie nicht. Wären Sie denn nach dem Ampelaus inzwischen da kompromissbereit?
Wie gesagt, was die Ausnahme von der Schuldenbremse anbelangt, haben die Leute, glaube ich, nichts dagegen gehabt, dass wir zum Beispiel, um die Strom- und Gaspreisbremse zu finanzieren, eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht haben. Sonst hätten wir es nämlich nicht tun können. Und dann wäre die Inflation noch mehr durch die Decke gegangen. Es ist notwendig, dass der Staat in Notlagen auch so reagieren kann. Die grundsätzliche Reform der Schuldenbremse betrifft aber ein anderes Thema, nämlich das Thema Investitionen. Ich versuche es immer so zu erklären, es wird ja gern die schwäbische Hausfrau als Kronzeugin herangenommen für die Schuldenbremse. Die weiß natürlich, dass sie ihren Kühlschrank nicht mit Kreditmitteln füllen darf. Da muss das Einkommen für ausreichen. Aber wenn es zum Dach reinregnet, dann wartet sie nicht 5 Jahre, bis es repariert, sondern dann nimmt man gegebenenfalls, wenn es notwendig ist, eben auch einen Kredit auf, weil ansonsten das Haus nachhaltig beschädigt wird. Der Staat hat jetzt die letzten 15 Jahre viel zu wenig an der Sanierung und Modernisierung seiner Infrastruktur gemacht, an den Schulen, an den Straßen, an den Brücken, an den Schienen. Und wir müssen da mehr machen. Und da ist die Schuldenbremse schuld, weil sie nämlich keinen Unterschied macht zwischen dem Kühlschrank und dem Dach, den konsumtiven Ausgaben und den investiven Ausgaben. Deswegen müssen wir da eine Reform hinbekommen. Und da wird es eher so sein, dass andere kompromissbereit sich zeigen werden. Kleine Anmerkungen in der Richtung haben wir ja schon gehört.
Ausgaben wie 100 Milliarden für die Bundeswehr und für das aktuelle Ziel von 2% für die Verteidigung fehlen mit dem Ende des Sondervermögens im Jahr 2028 gut 21 Milliarden, so das Institut der deutschen Wirtschaft. In Ihrem Parteiprogramm habe ich nicht gefunden, wie Sie es finanzieren wollen.
Das ist eine der weiteren großen Aufgaben, die wir zu lösen haben. Wie bekommen wir einen höheren Beitrag für die Verteidigungsfähigkeit, Landes- und Bündnisverteidigungsfähigkeit hin? Wir wollen mal gar nicht von den 5% reden, über die Präsident Trump fabuliert, dass wir uns dort stärker engagieren müssen. Das haben wir jetzt mit dem Sondervermögen möglich gemacht. Welche Maßnahmen wir da in der Zukunft ergreifen, das ist noch nicht ausgemacht. Das muss auch mit nicht nur Koalitionspartnern, sondern mit der ganzen breiten demokratischen Mitte auch gemeinsam gelöst werden. Aber die Augen zuzumachen und zu sagen, wir sorgen mal dafür, dass der Staat in Zukunft 100 Milliarden pro Jahr weniger einnimmt, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Das ist aber das Programm der CDU.
Gerade ist NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel, wir haben es in Nachrichten gehört. Und Amerika und die USA, die scheinen sich ja immer weiter voneinander zu entfernen. Zum Vorstoß Trumps zu Verhandlungen über die Ukraine sagte die Außenministerin Annalena Baerbock heute Morgen, dass die EU offenbar im Vorfeld gar nicht darüber informiert worden war, dass Trump mit Russlands Präsident Putin telefonieren würde. Wie kann Deutschland denn überhaupt geopolitisch wieder eine Rolle spielen?
Deutschland und vor allem Europa können geopolitisch eine Rolle spielen, geopolitisch eine Rolle vor allem dann, wenn man zusammensteht und wenn man gemeinsam agiert. Und das ist vollkommen klar, dass wir auch angesichts der Entwicklungen in den USA und dem dort offenbar jetzt vorherrschenden Politikstil uns noch näher zusammenrücken müssen. Denken Sie an die Aussage von Präsident Trump, er wolle Grönland kaufen, Kanada eingemeinden. Das sind auch klare Ankündigungen der Brüche von Völkerrecht. Das ist inakzeptabel und da müssen wir als Europa auch hinstehen. Der Bundeskanzler ist der Einzige gewesen, der sich dazu geäußert hat und gesagt hat, das Völkerrecht gilt auch im Westen, nicht nur im Osten.
Wir könnten jetzt noch stundenlang weiter darüber diskutieren. Unsere Zeit ist rum. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1, Leute, an Saskia Esken.
Sehr, sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.